Wie gut, euch heute Morgen hier zu sehen, ihr Lieben. Ich freue mich noch mehr, euch auch nächste Woche zu sehen. Denn nächste Woche, schon mal eine Ansage vorab, feiern wir Taufe. Wir feiern Taufe. Einige Menschen waren letzte Woche beim Taufseminar, haben sich entschieden zu sagen, hey, ich möchte mich auf den Namen Jesu Christi taufen lassen. Mein Leben gehört ihm. Und das wollen wir miteinander feiern. Und tut mir einen Gefallen. Kommt nicht hierher, okay? Ja, wir feiern nämlich Taufe am kleinen Bornhorster See. Und da werden wir eine gute Zeit zusammen halten. Also ganz normal 10.30 Uhr feiern wir Taufe, aber nicht hier. Ich sag's das, weil bei den Ansagen sind unsere Ohren immer schon ein bisschen zu. Und deswegen, letztes Jahr war es auch so, da waren einige hier und rufen an, wo seid ihr denn und so welche Sachen. Ne? Also Taufe ist am Bornhorster See und wenn du magst, wir machen Bring and Share, bleib auch gerne nach dem Gottesdienst noch da, lass uns eine schöne Gemeinschaft haben und uns mit den Täuflingen zusammen freuen. Aber jetzt geht's um Gottes Wort, ihr Lieben, ich freue mich drauf und deswegen möchte ich nochmal beten. Himmlischer Vater, voll Ehrfurcht stehen wir vor dir, das haben wir gerade eben gesungen. Du bist heilig. Du bist würdig und nichts kommt an dich heran, Herr. Und nichts kommt an dein Wort heran, Herr. Nichts. Es ist voller Leben. Es ist voller Kraft. Es lässt uns dich erkennen, Herr. Und was für ein Geschenk, Herr, dass du es uns gegeben hast. Und doch ist es manchmal nicht so einfach, es zu verstehen, Herr. Und deswegen bitte ich dich um ganz viel Gnade, Herr, für unsere Ohren, das zu hören, was du jedem Einzelnen heute Morgen sagen möchtest. Und schenk mir ganz viel Gnade, ja, dich zu verkündigen, Herr, und das, was du in deinem Wort gesagt hast. Amen. Vielleicht kennt ihr die Folie noch. Wir hatten jetzt so 2 Wochen Break gehabt. Wir kommen auch langsam zum Ende, aber wir haben uns in den letzten Wochen intensiver mit dem Thema Dankbarkeit beschäftigt. Warum machen wir das? Weil Dankbarkeit ein unglaublicher Schatz für dein Leben und auch für die Leben um dich herum ist. In Dankbarkeit liegt so viel drin. Heilung, Freude, Freiheit und es ist so gut, sich damit zu beschäftigen. Und doch, das haben wir auch immer wieder in den Predigten festgestellt, Dankbarkeit ist nur wenig vorzufinden. Ich habe so ein Sprichwort letzte Woche entdeckt und ich glaube, das trifft es sehr hart, aber doch auch passend. Was sagt, Undankbarkeit ist der Welt Lohn. Undankbarkeit ist der Welt Lohn. Also Dankbarkeit, das ist uns nicht so in die Wiege gelegt. Das müssen wir unseren Kindern beibringen. Hey, sag mal Danke, wenn du was bekommst. Es ist nicht unsere natürliche Fähigkeit, dankbar zu sein. Und ganz besonders der heutige Text zeigt auch, dass Dankbarkeit nichts Selbstverständliches ist. Aber falls du die letzten Predigten nicht miterlebt hast, dann darf ich dich und natürlich auch alle anderen ermutigen. Dankbarkeit ist Gottes Wille für dein Leben. Das ist sein Wille. Und wenn du dich darauf ausrichtest, dich dafür öffnest, dann wird er das auch in deinem Leben hervorbringen möchten. Und Dankbarkeit, das können wir lernen. Wir können es lernen, indem wir lernen, die richtige Perspektive zu haben, für unser Leben zu gewinnen. Ich hatte ja immer das Beispiel von der Brille gehabt. Durch welche Brille schaust du eigentlich auf dein Leben? Und so hast du vielleicht den Tag heute begonnen, wofür bin ich eigentlich dankbar? Vielleicht im Lobpreis, hey, danke Gott für die Menschen, danke für Lobpreis, für gute Musik. Es gibt ein paar Dinge, die fallen uns immer ziemlich schnell ein, wofür wir dankbar sind. Aber in letzter Zeit geht es dir vielleicht auch so, dass du immer mehr feststellst, hey, es wird immer schwieriger, Dinge zu finden, wofür wir dankbar sind, in so einer undankbaren Welt, oder? Es ist so viel Chaos, so viele Probleme und in der kommenden Zeit, da kann alles passieren. Aber gerade diese Zeit macht uns deutlich, wie wichtig es ist für jeden Einzelnen, für dich und mich, ein dankbares Herz zu pflegen und zu investieren, es zu trainieren. Und deswegen lasst uns mal direkt in den heutigen Text schauen. Wir finden ihn in Lukas 17, die Verse 11 bis 19 und wir schauen uns erstmal den ersten Abschnitt an. Und es geschah, als er nach Jerusalem reiste, dass er durch das Grenzgebiet zwischen Samaria und Galiläa zog. Und bei seiner Ankunft in einem Dorf begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die von Ferne stehen blieben. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, Meister, erbarme dich über uns. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie rein. Ich meine, das sind die Geschichten, die wir lieben, oder? Jemand begegnet Jesus und er wird geheilt. Er erlebt Veränderung. Zu den Krankheiten, das, wir hören ja hier von Aussätzigen, da gibt es, ich habe so ein paar Kommentare gelesen, es gibt echt sehr viele unterschiedliche Theorien, ob die jetzt todeskrank waren, ob das einfach eine schwere Krankheit war. Was aber Fakt ist, diese Menschen hatten Aussatz, Hautekzeme. Sie hatten Flechten, Ausschlag, also die Menschen litten und das sah man ihnen auch an. Aber diese Krankheit, die war auch ansteckend und sie konnte auch den Tod bedeuten. Wer also davon befallen war, musste nicht nur leiden, sondern der war auch ausgeschlossen und abgeschottet. Wir lesen es außerhalb des Dorfes. Da mussten sie sich aufhalten mit all den anderen, die Aussatz hatten. Und das war natürlich wichtig. Ich meine, ne, wenn jemand eine ansteckende Krankheit hat, der kann einfach nicht so in Gemeinschaft bleiben. Und so wurde das damals auch schon im 3. Buch Mose festgelegt. Wer Aussatz hat, der muss ausgesondert leben, der muss zerrissene Kleider tragen, damit man das auch wirklich gut erkennt. Und wenn jemand ihm nahe kommt, dann muss er rufen: Unrein, unrein, damit die Person sich ihm bloß nicht nähert. Und der Priester, der war früher nicht nur so ein Geistlicher, sondern der war auch gleichzeitig, ne, wie beim Pastor heute, der ist für alles da, ne, der war auch Gesundheitsamt. Also wenn jemand Aussatz hatte und das hat sich gebessert, er wurde gesund, dann musste der erst zum Priester und der Priester musste ihn dann reinsprechen und erst dann durfte er wieder in die Gemeinschaft. Also diese Menschen, die litten körperlich und sie litten auch sozial. Und ich musste mich so an die Corona-Zeit erinnern. Ich weiß nicht, wer in so der heißen Phase Corona hatte, mal so in Quarantäne musste, so den ganzen Tag im Zimmer, du durftest nicht mal spazieren gehen. Durftest nicht mal deine Kinder sehen, so, ne, wenn der Partner ganz streng war. Meine Frau war nicht so streng, ne, nicht, dass ihr das ihr sagt. Aber ich glaube, jemand, der mal so in Quarantäne war, der kann so ein bisschen nachvollziehen, wie schwer so ein Leben aussehen mag. Aber ihre Situation, sie ändert sich zum Glück. Und das schlagartig. Jesus kommt vorbei. Aber als Jesus kommt, rufen sie nicht: Unrein, unrein, sondern sie rufen: Jesus, Meister, erbarme dich uns. Und das ist interessant, dass sie das sagen, denn das ist die einzige Stelle, wo Nichtjünger Jesus als Meister angesprochen haben. Sie sahen ihn und er war ihr letzter Hoffnungsschimmer, aus diesem elendigen Leben hinauszukommen. Und sie setzten alles auf eine Karte und riefen: Jesus, Meister, hey, komm, bitte erbarme dich uns. Und obwohl wir, und das ist so schön, dann auch immer mal wieder, so was erfahren wir hier eigentlich über Jesus zu beobachten, obwohl die Aussätzigen Abstand hielten, spricht hier Lukas ganz stark von Nähe. Jesus sah sie. Jesus sah sie. Und das ist so ermutigend, denn was auch immer du gerade durchlebst, so abschreckend und elend es auch sein mag, wenn du zu Jesus rufst, dann darfst du wissen, er ist nicht abgeschreckt, sondern er sieht dich und er möchte dir begegnen. Das darfst du heute auf jeden Fall schon mal mitnehmen. Und wir lesen, wie unser Jesus ist, er reagiert auf ihre Not. Er begegnet ihnen, lesen wir, aber er tut das diesmal anders. Wir hören kein mächtiges Wort, das einen Sturm stillt. Also Jesus hat nichts gesagt und sie wurden geheilt. Jesus hat ihnen auch nicht wie sonst die Hände aufgelegt, sie wurden geheilt, sondern Jesus gab ihnen einen Befehl. Und es ist interessant, wenn wir Gott begegnen, wenn wir bitten, Gottes Wege wirken so unterschiedlich. Und es ist so wichtig für uns, uns nicht immer auf einige Wege so zu beschränken, sondern dass, wenn wir Gott bitten, ihn um Hilfe rufen, dass wir offen werden für das, wie er in unserem Leben wirken möchte und nicht so, wie wir uns das vorstellen. Was ist der Befehl? Jesus schickt sie zu den Priestern. Sie sollen sich ihnen zeigen. Und wie ich gerade eben schon gesagt habe, auch das war im Alten Testament vorgegeben sein. Sie mussten zu den Priestern. Jesus sagt, hey, haltet euch an das Gesetz, geht dorthin. Und wir Christen denken natürlich, ja, natürlich, wenn Jesus das sagt, dann macht man das so. Aber ich habe mir gedacht, was muss den Leuten durch den Kopf gegangen sein? Da stehen 10 Aussätzige mit Flechten und all sowas in ihrem Gesicht. Und Jesus sagt, geh mal zum Priester. Und die müssen sich gefragt haben, hey, du weißt schon, wie ich gerade aussehe. Kannst du nicht mich erst heilen und dann gehe ich dorthin? Und wir müssen uns vorstellen, der Priester, der war jetzt nicht 5 Meter weiter wie Jesus, sondern die Priester, die könnten Stunden, auch manchmal Tageswege entfernt sein. Und Jesus sagt zu ihnen, macht das mal, ohne dass hier etwas sichtbar passiert. Und hier passiert ein tief geistlicher Moment. Denn indem Jesus ihnen diesen Befehl gibt, also erst kommt ihr Wunsch, sie möchten geheilt werden, sie möchten, dass Jesus sich ihnen erbarmt, es kommt der Befehl und jetzt müssen sie Jesus Worten Vertrauen schenken. Und sie müssen sich auf den Weg begeben, ohne dass irgendetwas sichtbar ist, ohne dass sie geheilt werden. Also diese Menschen, diese 10 Menschen, sie gehen einen Schritt des Glaubens. Sie gehen im Vertrauen darauf, dass das, was Jesus sagt, Sinn macht und ihnen helfen wird. Und während sie sich jetzt auf den Weg machen, wir wissen nicht, ob das nach einer kurzen Zeit war, nach einer langen Zeit war, aber als sie auf dem Weg waren, geschieht das Wunder. Sie stellen auf einmal an sich fest, sie sind rein. Und was bedeutet, dass sie rein sind? Sie bekommen das Leben ganz neu geschenkt. Und wir erfahren hier, ihre Heilung geschieht im Gehorsam und Vertrauen. Und ihr Lieben, wie oft ist es doch in unserem Leben so, wenn wir beten, und da zähle ich mich ganz auch dazu, wir beten und wir wünschen uns sofortige Veränderung. Wir beten und wir denken, Gott, du kannst einmal Finger schnippen und alles ist möglich. Und wir wünschen uns, dass es dann auch sofort sichtbar wird. Aber wenn du für etwas betest, wenn du gerade mit Gott an etwas dran bist und er nicht sofort sichtbar wirkt oder heilt, bedeutet das nicht, dass Gott nicht gerade in deinem Leben wirkt. Gottes Heilung passiert auch manchmal auf dem Weg des Vertrauens, wo wir uns auf sein Wort stellen und merken, hey, sein Wort trägt, indem wir sein Wort umsetzen. Und es ist so ermutigend, diese Geschichte, die uns sagen möchte, wer sich mit Jesus auf den Weg begibt, wer seinem Wort vertraut, wer sein Leben auf sein Wort aufbaut, der wird Gottes Wirken in seinem Leben erfahren. Und ich habe das an so vielen Stellen erlebt. Aber es braucht so oft unser Vertrauen und auch den Mut des Glaubens. Was können wir uns jetzt vorstellen? Was war wohl die Reaktion dieser 10 Aussätzigen? Die müssen wahrscheinlich getanzt haben, gejubelt haben, voll Freude. Hey, die waren dem Tod nahe. Und jetzt auf einmal ist das ganze Leben ihnen wieder offen. Die müssen doch vor Jesus Füßen gefallen sein und ihm gedankt haben, oder? Lass uns mal lesen, was wir lesen. Ab Vers 15. Einer aber von ihnen kehrte wieder um, als er sah, dass er geheilt worden war, und pries Gott mit lauter Stimme, also fast so laut, wie wir heute gesungen haben, warf sich auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm, und das war ein Samariter. Da antwortete Jesus und sprach, sind nicht 10 rein geworden? Wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der umgekehrt wäre, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremdling? Und er sprach zu ihm, steh auf und geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Wir hören hier nur von einem. Einer, der verhält sich anders als die anderen 9. Und die Bibel betont es auch noch, selbst Jesus sagt es, er nennt ihn Fremdling. Dieser war ein Samariter. Und nach jüdischem Kontext waren diese Menschen unrein, religiös unrein. Deswegen nennt ihn Jesus auch Fremdling. Sie gehörten nicht zum israelischen jüdischen Volk. Aber ausgerechnet dieser eine, er kehrt um, bevor er zum Priester gegangen ist und sich gezeigt hat. Also er hört eigentlich gar nicht auf Jesus, sondern er kehrt sofort um, weil er nur einen Wunsch hat. Und das lesen wir, Gott zu preisen und dem zu danken, dem er alles zu verdanken hat. Wir sehen hier überwältigende Freude und übersprudelnder Dank. Und es ist so schön zu sehen, wenn wir ein dankbares Herz haben, dann werden wir auch Anbeter sein. Dankbarkeit und Anbetung gehen immer Hand in Hand. Und ich meine, Jesus kann sich freuen, cool, da ist jemand dankbar, aber wir lesen, dass Jesus Freude ein bisschen gedämpft war. Ich weiß, uns wird es wahrscheinlich nicht anders gehen und das kommt gerade in Jesus' Frage zum Unmut. Hey, wo sind denn die anderen 9, die doch dasselbe wie du erfahren haben? Wo sind die? Wurden nicht 10 geheilt? Warum bist du ausgerechnet noch dieser Fremdling als einziger hier, der umkehrt, Gott Lob gibt und Dank ausspricht? Und wir merken, Dank ist nicht nur etwas Gutes für unser Leben, das uns hilft, was uns bereichert. Jesus ist Dank wichtig. Jesus ist es wichtig, dass Gottes Handeln auch Dank um Lob folgt. Das ist die angemessene Reaktion. Und es ist traurig. Jesus kennt das, was wir so oft erleben. Undankbarkeit ist der Weltlohn. 10%. Einer von 10. Bei solch einem großen Wunder. Diese Menschen waren vielleicht dem Tode nahe und sie haben so etwas Großes erfahren, wurden vollkommen wiederhergestellt, aber nur einer kommt zurück. Und es ist interessant, wir denken ja oft, hey, wenn Gott ein großes Wunder tun würde, etwas Großes, wenn Gott jetzt hier mal wieder das Meer teilen würde, wow, dann würden alle Menschen glauben, dass Gott Gott ist, dass Jesus lebt. Aber gerade diese 10 Menschen zeigen uns, dass es nicht auf die Größe von Wundern oder von Geschenken ankommt, sondern mit unserer Perspektive zu tun haben. Sie alle haben dieses Geschenk erfahren. Für sie alle war dieses Geschenk außergewöhnlich. Jeder von ihnen hat das Leben neu geschenkt bekommen. Sie haben Freiheit erfahren. Sie hatten auf einmal wieder Möglichkeit, Beziehungen zu leben. Vielleicht konnten sie zu ihren Familien zurück. Sie konnten wieder selbstständig leben, ihr Leben selbst in die Hand nehmen. Aber nur ein einziger begreift, was tatsächlich geschehen ist. Ich meine, die 9, die haben grundsätzlich nichts Falsches gemacht. Jesus sagt, geht dorthin und sie tun das auch. Sie gehen zu den Priestern. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Leute sich gefreut haben. Ey, wenn du sowas an deinem Körper hast, so ein Leiden, glaub mir, die werden sich gefreut haben. Und ich bin mir auch sicher, sie waren dankbar für die Heilung. Und man kann sich das auch vorstellen. Stell dir vor, die haben 2 Jahre vielleicht so gelebt. Die werden überwältigt gewesen sein von dem, was sie gerade erlebt haben. Vielleicht waren sie auch überfordert, auf einmal jetzt wieder mit normalen Menschen zusammen zu sein, ihrem Alltag wieder nachzugehen. Und die haben sich vielleicht gedacht, hey, Sonntag, ne, am Sabbat ist wieder Tempel, da kann ich ja Gott danken. Und dann kommt der Alltag und dann hat man sich irgendwann an die Heilung gewöhnt und dann zieht das so dahin. Kennen wir irgendwoher, oder? Aber egal, was es war, egal, was für eine gute Ausrede sie vielleicht auch in ihrem Leben vorfinden konnten, ihnen war es nicht wichtig, persönlich Dank auszusprechen. Und das aus einem Grund. Sie hatten eine verzerrte Perspektive. Worin lag also dieser Unterschied zwischen diesen einem und diesen 9? Bei Dank, da kommen 2 Dinge aufeinander. Also das, was wir erleben, erfahren und unsere Erwartungen. Und ich gebe dir mal ein Beispiel. Ihr wisst, ich erzähle gern von meinen Jungs. Stell dir mal vor, ein Freund besucht mich, den meine Jungs nicht kennen. Der kommt vorbei, um mich zu besuchen. Und dann ist er da, meine Jungs sagen verlegen Hallo und auf einmal bringt er ihnen ihre Lieblingssüßigkeiten mit. Was denkt ihr, wie das meinen Jungs gehen wird? Die werden sich richtig freuen, weil die haben nichts erwartet. Aber wenn jemand aus meiner Familie zu uns kommt, am besten noch am Geburtstag eines meiner Söhne, und mein Sohn geht davon aus, Oma gibt immer gute Geschenke. Oma kommt gleich, ja, Geschenke, mein Traumgeschenk kommt. Und dann kommt Oma und sagt, oi, Schatzi, Lieferverzögerung, na, DHL mal wieder, na, oder wen auch immer. Aber ich habe dir trotzdem deine Lieblingssüßigkeiten mitgebracht. Glaubt ihr, mein Sohn wird sich so freuen wie bei meinem Freund? Wir sind uns sicher, ich bin mir auf jeden Fall sicher, mein Sohn wäre enttäuscht. Der wird sagen, das wollte ich nicht haben, ich habe damit gerechnet, was soll ich jetzt mit so ein paar langweiligen Süßigkeiten? Und wisst ihr, bei dieser Geschichte muss uns bewusst sein, die Bibel betont oder Lukas betont nicht zufällig, dass er ein Samariter war. Denn er als Samariter hatte eine andere Perspektive auf das Geschehen. Was war seine Perspektive, als er Jesus begegnete? Vielleicht hat er sich nicht mehr getraut zu rufen und die anderen haben gerufen. Aber er war sich ganz bewusst, dass er diese Heilung nicht verdient hatte. Noch weniger damit zu rechnen. Jesus nennt ihn sogar Fremdling. Ist irgendwie nicht so cool, Jesus, oder? Hätte sie nur anders ansprechen können als Fremdling. Aber Jesus sagt es, und er sagt es auch an anderer Stelle zu einer kanaänischen Frau, die ihn bittet, ihre Tochter zu heilen. Und Jesus sagt zu ihr, hey, liebe Frau, der Vater hat mich gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels. Oder auch die Samariterin am Brunnen. Als Jesus ihr begegnet und sie um Wasser bittet, was sagt sie? Du redest mit mir? Eine ganz andere Perspektive. Das, was ihm widerfahren war, war alleine Gnade. Und wisst ihr, die anderen neun, auch wenn es hier nicht so bestätigt steht, sie waren wahrscheinlich Juden, Teil des auserwählten Volkes. Und sie werden dem anderen zugestimmt haben, hey, das, was hier uns widerfahren ist, war etwas Außergewöhnliches. Aber ihr Handeln bringt zum Ausdruck, was genau? Hey, sie haben es verdient. Es klingt sehr heftig, aber mit ihrem Ausdruck, mit ihrem Handeln brachten sie den Punkt, hey, das, was mir hier widerfahren ist, das habe ich verdient. Und das ist ein sehr entscheidender Punkt aus dieser Geschichte für uns. Wisst ihr, ein dankbares Herz ist nicht nur, indem wir Danke sagen, indem wir uns irgendwie dankbar verhalten, sondern ein dankbares Herz versteht Gnade richtig. Ein dankbares Herz versteht Gnade richtig. Dieser Samariter, er wusste, Gnade ist unverdient. Hinter diesem Wunder stand göttliche Gnade. Und für die anderen war diese Gnade ein Stück weit ein Recht für sie. Sie hatten sozusagen Anspruch darauf. Hey, wenn der Messias kommt, dann kommt er, um Israel zu retten. Er kommt für uns. Wir haben das verdient. Zwei ganz unterschiedliche Perspektiven. Alle 10 erleben dasselbe Wunder, aber auch hier erleben wir wieder zwei ganz unterschiedliche Perspektiven. Und was macht diese Perspektive mit den Samaritern, mit dem Samariter, und was macht die Perspektive mit den anderen 9? Der Samariter, er macht eine großartige Entdeckung. Er sah nicht nur die Gabe, also das, worum er gebeten hatte, sondern er sah auch den Geber. Als er Jesus begegnete, wusste er, er ist ein Wunderheiler, das ist ein Lehrmeister. Aber als Jesus ihm gnädig begegnete, merkte er, er ist mehr. Jesus ist mehr als jemand, der mir hilft, nur wenn ich ihn brauche. Jesus ist mehr als jemand, irgendwie breche ich immer ab. Ja, aber ihr könnt mich anständig hören? Okay, alles klar. So, jetzt muss ich wieder meinen Emotion aufbauen. Ja. Jesus ist mehr als jemand, der mir nützlich ist. Der Samariter hat erfahren, eine Entdeckung gemacht. Ich habe Gnade erfahren von dem Sohn Gottes. Und wir finden es in seinem Ausdruck. Er wirft sich vor Jesus nieder. Ich habe nicht nur Heilung erfahren, mir wurde nicht nur geholfen, sondern ich habe etwas erkannt. Dem König der Könige, vor dem ich mich niederwerfe. Und dieser König hat mich angeschaut. Und dieser König ist mir begegnet und er hat sich mir erbarmt. Und weil er diese Erfahrung gemacht hat, kann er nicht anders als voller Dank und Lob vor Jesus treten. Wisst ihr, das Gleiche finden wir bei Petrus. Auch Petrus hat zu seiner Startzeit mit Jesus etwas Außergewöhnliches erlebt. Wir wissen, er hat unglaublich viele Fische gefangen. Das muss ich euch noch sagen. Ich bin ja jetzt Angler geworden, ne? Und die Leute sagen immer Petri heil. Und ich dachte immer so, warum sagen die das? Und habe das mal gegoogelt. Und die Menschen wünschen sich den Fischzug von Petrus. Ist nicht cool? Jesus hat selbst in die Anglerwelt geschafft. Eigentlich wünscht man jedem anderen eigentlich, hey, ich wünsche dir so eine Begegnung mit Jesus, dass du so welche Fische fängst. Ist das nicht cool? Aber als Petrus, ich musste das einfach sagen. In 2 Jahren seid ihr alle Angelexperten. Als Petrus dieses Wunder erlebt, ist er nicht nur überwältigt von den Fischen, sondern auch Petrus macht diese Erkenntnis, wer ihm hier eigentlich begegnet. Wir sehen es darin, dass Petrus sich vor Jesus auf die Knie wirft und sagt, geh weg von mir, ich bin ein Sünder. Er stellt fest, wow, der mir hier begegnet, ist nicht nur ein netter Typ, der irgendwie Wunderkräfte hat. Nein, es ist der König der Könige, Gottes Sohn. Und als er das feststellt, merkt er, was für eine Distanz, was Petrus und Jesus so gar nicht zusammenpassen. Und doch erfährt er, dass er ihm begegnet. Wie kannst du in deinem Leben Dankbarkeit lernen, wenn du lernst, Gnade richtig zu verstehen? Du brauchst die richtige Perspektive auf Gott und du brauchst die richtige Perspektive über dich selbst. Und die Frage ist für uns, auch heute in deiner kommenden Woche, sehen wir in unserem Alltag, in unserem realen Leben, nicht nur theoretisch, wir alle wissen theoretisch, dass Jesus gnädig ist. Wir wissen alle, dass Gott Gnade ist. Aber siehst du in deinem Leben das gnädige Wirken dieses Gottes und führt es dich in Anbetung? Wisst ihr, nicht ohne Grund, ich habe diesen Vers schon oft jetzt in den letzten Wochen zitiert, fordert Paulus uns auf in 1. Thessalonicher 5, habe ich den dabei? Nein, dann sage ich ihn euch frei. In allem sollen wir ihm danken, weil hinter unserem Leben das gnädige Wirken eines gnädigen Gottes steckt. Und das muss ich euch sagen, dass wir absolut nicht verdient haben. Hinter unserem Leben steht das Wirken eines gnädigen Gottes, das wir absolut nicht verdient haben. Und was manchmal so traurig ist, und ich stelle das auch in meinem Leben so oft fest, wie hier bei den 9 anderen, wir lieben oft die Gabe mehr als den Geber. So oft geht es uns darum, was Gott uns gibt. Oh, wir preisen Gott, wenn er uns irgendwas gibt, aber nicht der es uns gibt. Wir haben oft eine falsche Perspektive und deswegen, wie bei diesen 9, ist es auch so, dass auch unser Leben nicht selten von Undankbarkeit geprägt ist. Die 9, sie baten Jesus, sie haben bekommen, was sie wollten und sie sind wieder ihren Weg gegangen. Und in dieser Woche dachte ich, ja, finde ich mich auch immer wieder. Ich bete, ich sage, oh Gott, danke und dann mache ich wieder mein Ding. Aber dieser eine hat einen Unterschied gemacht, er ist umgekehrt. Er ist umgekehrt. Ihr Lieben, wie schnell passiert es uns, dass wir die Segnungen Gottes für selbstverständlich sehen? Hier im Gottesdienst, da ist eine besondere Atmosphäre und ich möchte das auch nicht runtersprechen, dass wir mit ganzem Herzen Gott anbeten. Aber wie normal ist es manchmal doch für uns geworden, auch in unserem Leben, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Wir haben es auch heute Morgen schon gebetet, hey, wie selbstverständlich ist für uns ist Wohlstand. Wie selbstverständlich ist für uns ärztliche Versorgung, Sicherheit und Frieden. Und wenn wir manchmal ehrlich sind und uns mal unser Herz mal prüfen, dann müssen wir vorstellen, wir denken, das ist unser Recht. Es ist unser Recht, dass es uns so gut geht. Es ist unser Recht, unser Anspruch, dass wir so viel haben. Und manchmal denken wir Christen auch, dass ein sorgen- und problemfreies Leben unser Recht wäre. Aber das steht nirgendwo in der Bibel und doch denken wir manchmal so. Wisst ihr, ich folge Open Doors. Die setzen sich ähnlich auch wie AVC ein für verfolgte Christen. Und ich folge denen auf Instagram. Und jedes Mal, wenn ich nur Open Doors sehe, dann weiß ich, das wird mich gleich richtig treffen. Das wird mich richtig treffen. Weil das, was wir so oft erleben, ist bei diesen Menschen absolut nicht selbstverständlich. Wisst ihr, wir haben manchmal, mein Hausgeist, ne, ich spreche nicht von euch, wir haben manchmal die Herausforderung, oh, uns zu treffen. Wir kriegen es meistens hin, aber kommt jemand, ah, okay, und dann stammeln wir immer hin und her und dann gibt es auch manchmal, dass wir uns 2 Wochen nicht sehen. Und ich habe gerade in Indonesien gelesen, dass private Treffen für Christen in einem Ort verboten wurde. Nur die öffentlichen Kirchen dürfen Gottesdienste halten. Und das ist für die Menschen richtig schwierig, weil manche leben auf dem Dorf, die kommen da gar nicht hin und die tun jetzt was Illegales, wenn sie sich als Christen treffen. Hey, nichts ist selbstverständlich. Und doch leben wir in so einem selbstverständlichen Anspruch, dass das, was wir erleben, auch an Gnade Gottes, dass es uns so selbstverständlich zusteht. Und wisst ihr, deswegen geht es uns auch manchmal so in Schwierigkeiten oder in schwierigen Zeiten, dass es uns da schwerfällt, zu danken. Und wir merken das woran, dass wir meckern und uns beschweren. Schwierigkeiten und schwierige Zeiten scheinen uns oft ganz, ganz fremd zu sein. Und manchmal, wenn wir so die Briefe von Paulus lesen, dann denken wir, das war so ein Philosoph, der saß oben in seinem Häuschen, hat so philosophisch gedacht und so schöne Briefe geschrieben, oh, ich bin so dankbar für euch und ach, wie toll ist doch Gott. Nein, der hat meistens im Gefängnis geschrieben. Paulus hatte meistens eine schwere Zeit. Der hat Jesus Christus gesagt, hey, ich folge dir nach, ich verkündige dich. Und der hatte nur Probleme dadurch gehabt. Auch schöne Momente erlebt, ne, das will ich gar nicht ausschließen. Er hat vieles Gutes erlebt, aber der Mann hatte viele Herausforderungen. Und wir lesen an einer Stelle, wo er zum Beispiel davon berichtet, dass er einen Dorn im Fleisch hat oder hatte. Also das war, was das genau war, weiß man nicht, aber er beschreibt es als Dorn im Fleisch. Und er hat 3-mal Gott darum gebeten, ey Gott, bitte erbarme dich doch mir und mach mich frei davon. Und lass uns mal lesen, was Gott ihm sagt. Lass dir an meiner Gnade genügen. Lass dir an meiner Gnade genügen. Das Interessante ist, auch Schwierigkeiten machen Gottes Gnade sichtbar. Und auch in schwierigen Zeiten, und wer weiß, was vor uns liegt, wir müssen auch nicht immer alles schwarz malen, aber auch in schwierigen Umbruchszeiten kann der Dank in unserem Leben besonders wachsen. Wenn trotz Schmerz, trotz Verlust, trotz Unsicherheit wir erkennen, Gottes Gnade ist da. Gott ist treu. Er sieht uns, er begegnet uns und seine Gnade steht über unserem Leben. Wisst ihr, Dankbarkeit hat immer einen Grund und das ist die Gnade Gottes. Dank hat einen Grund und das ist die Gnade Gottes. Lass uns Psalm 118 lesen, Vers 1. Dank dem Herrn, denn er ist gütig. Ja, seine Gnade währt ewiglich. Wisst ihr, ich habe es gerade eben schon gesagt, wir erleben eine Zeit des Umbruches. Vieles, wofür wir so dankbar waren, das bröckelt. Vieles, was wir kennen, verändert sich. Aber was die Bibel uns sagt, ist, das Einzige, was bleibt, ewiglich, das ist die Gnade Gottes. Das bleibt und steht für unser Leben. Und was ich auch feststelle, ist, dass diese Zeit ein so guter Lehrer für unser Leben ist. Denn diese Zeit, sie zeigt uns, was da wirklich in unserem Herzen drin ist. Andi hat erst vor ein paar Wochen darüber gepredigt. Es ist so wichtig, ihr Lieben, auch in dieser Zeit, dass wir unser Herz prüfen. Und wenn da wenig Lob in deinem Leben ist, in deinen Gebeten, in deinem Alltag, wenn da wenig Dank zu finden ist, dann weist das auf etwas hin. Nämlich, dass die Verbindung zwischen Gottes Gnade und deinem alltäglichen Leben verloren geht. Das ist ein Hinweis darauf. Undankbarkeit bedeutet nicht, Gott tut nicht genug in deinem Leben. Oder Gott tut nicht große Wunder. Sondern es bedeutet, dass wir die Verbindung zu Gottes Gnade in unserem Leben verloren haben. Und wir dürfen nicht erwarten, dass wir in dieser Gesellschaft, in der wir leben, die nötigen Mittel finden, um ein dankbares Leben zu bekommen. Wisst ihr, nicht jeder ist undankbar. Ich kenne Nicht-Christen, die sind noch viel dankbarer als wir. Aber Undankbarkeit ist in unserer Gesellschaft normal. Ich weiß nicht, wenn du mal gemeckert hast oder so, dass jemand sofort zu dir gesagt hat, hey, du bist undankbar, das geht hier nicht. Wir leben hier in Deutschland, da ist man nicht undankbar. Nein. Wir leben so, als wenn Undankbarkeit es gar nicht anders gehen würde. Wir leben in einer Zeit, da muss man doch meckern. Ihr Lieben, meine Kindergartenzeit bei meinen Jungs ist vorbei. Und ich bin Gott dankbar, dass meine Frau, der ist das immer ganz wichtig, in so welchen Elterngruppen zu sein. Ich sag, mach, Schatz. Und dann erzählt sie mir manchmal was, sagt sie, was tippst du da schon die ganze Zeit? Ah, ja, die Eltern regen sich wieder voll über die Kita auf. Mitarbeiter krank, oh, der Arme ist krank, oh, wieder die Kita fällt aus. Alle nur am Meckern. Und jetzt sind wir in einer Elterngruppe für Schule. Und was machen alle Eltern? Sie meckern über die Schule und über die Lehrer. Die haben mein Kind nicht richtig gesagt, was die aufhaben und all so welche Sachen. Also liebe Lehrer, hier ein Respekt von mir. Ihr habt es nicht einfach und ich möchte mich pushen, mehr für euch zu beten. Ja, also ihr tut einen sehr, sehr wertvollen Dienst. Aber auch deutschlandweit, ihr Lieben, kann man gerade anders als nicht über die Regierung zu meckern? Hey, sind wir ehrlich, das geht doch gar nicht anders, oder? Das, was die verzetteln? Ich würde ja danken, Herr, aber es geht nicht. Nein, das ist das, was gesellschaftlich geprägt ist. Und lass mich das noch sagen, denn natürlich sind manche Dinge nicht gut und nicht in Ordnung. Und es ist auch gut, dass wir sie anprangern, wir leben in einem freien Land, das ist sehr wertvoll. Aber diese Kultur, in der wir leben, sie raubt uns die Perspektive. Auch manchmal unter uns Christen, wir meckern manchmal noch viel mehr und schlimmer als die Welt da draußen. Aber diese Kultur, sie raubt uns die Perspektive für Gottes Gnade und sie führt uns in Undankbarkeit. Den Vers möchte ich noch mit euch teilen. Römer 1, Vers 21. Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Ne? Ein dankbares Herz, das leuchtet, ein undankbares Herz, es verfinstert. Und Paulus sagt so, sie sind dem Nichtigen verfallen. Und nicht alles auf dieser Welt ist schlecht. Aber nicht alles, was nicht schlecht ist, führt uns in Dankbarkeit. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Und es ist so wichtig für uns, dass wir lernen, du und ich, das kann ich nicht für dich tun. Es ist deine Aufgabe, diese Verantwortung hat Gott dir übertragen, ein dankbares Herz zu kultivieren. Hey, was können wir machen? Was können wir machen? Hey, vielleicht wird es dir helfen, wenn du vielleicht in deiner kommenden Zeit weniger deine Gebete dafür gebrauchst, Gott zu bitten, was er alles Tolles in deinem Leben tun kann und sollte, und dich damit mehr zu beschäftigen, Gottes Gnade zu verstehen. Hast du Gottes Gnade verstanden? Und wenn du Gottes Gnade verstanden hast, dann wirst du das in deinem Leben wiederfinden. Hey, vielleicht erlebst du eine herausfordernde Situation. Du steckst vielleicht in etwas richtig Schwierigem drin, mit dir selbst, mit Menschen, Familie, Arbeitskollegen oder was auch immer. Dann stell dir doch mal die Frage, wie du in dieser Situation deine Perspektive auf Gottes Gnade ausrichten kannst und seine Gnade Raum bekommt oder vielleicht sogar groß gemacht wird. Wisst ihr, letzte Woche wurde mein Sohn geschubst. Und er wurde nicht so geschubst, ne? Ich bin so nicht so ein Typ, wenn man so hinfällt, dann ist ganz schlimm und sowas. Aber der wurde richtig so footballmäßig umgenockt. Und ich habe den abgeholt, der hat so krass geweint, der hatte so eine Art so ein bisschen Schädeltrauma, weil der so seinen Nacken so richtig schlimm verdreht hatte. Und ich musste mit ihm auch zum Arzt, musste untersucht werden und all sowas. Und wie man dann beim Arzt ist, ne, Telekom, Server sind ausgefallen, ich musste 45 Minuten warten, bis überhaupt meine Krankenkasse mir so einen Nachweis geschickt hatte. Ne? Also der Tag war richtig chaotisch. Also der Nährboden für Meckern und für Zorn, der war perfekt. Und ich merkte, umso länger ich wartete, wurde ich sauer auf die Mitarbeiter, die sind inkompetent. Mein armer Sohn ist jetzt, ich hatte sogar 2 Söhne, beide waren verletzt. Ne, wie es immer bei meinen Jungs halt so ist. Und der Zorn, der wuchs. So, Alter, wie kann man so brutal sein? Mein Sohn hat gar nichts gemacht, wirklich. 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 Der stand so und der Junge, der hat getobt und ist ihn voll hinten reingesprungen. Ne? Mein Sohn ist unschuldig. Und das habe ich richtig gemerkt. Ich habe so diesen Zorn in mir gespürt. Ich habe gesagt, oh, der muss Konsequenzen sehen. Das macht er mit meinem Sohn nicht. Und wenn die Lehrer nicht handelt, dann werde ich schon mal gucken, was ich mache und so. Ja, das ist so, hey, ich bin ehrlich mit euch. So welche Gedanken gehen auch in meinem Kopf zu. Und in diesem Moment, als ich in diesem Wartezimmer war, kam genau dieser Punkt. Ich habe die Verbindung zu Gottes Gnade verloren. Wir lachen darüber, aber ich habe die Verbindung zu Gottes Gnade verloren. Und dann habe ich mich ausgerichtet, habe auf Gott geschaut, habe gebetet. Hey Gott, mach erstmal natürlich, ne, tu, was ich brauche. Mach, dass dieses Fax wieder funktioniert. Und dann stand ich da und habe gemerkt, hey, Jesus, wie schaue ich eigentlich auf diesen Jungen? Und ich habe gedacht, oh krass, Jesus, zum Glück schaust du nicht so auf mich, wie ich auf diesen Jungen schaue. Wie würde es mir gehen, wenn du mich so behandelst oder so über mich denken würdest, wie ich gerade über diesen Jungen? Und dann kam Gottes Gnade, ich habe mich ausgerichtet, habe meine Perspektive gewechselt. Ich habe gesagt, hey, ich möchte diesen Jungen segnen, ich habe ihn trotzdem bei der Lehrerin gemeldet. Ja, man muss schon ein paar Sachen machen. Aber ich habe ihn gebetet. Ich habe gesagt, hey, ich habe noch 10-mal schlimmere Sachen als dieser Junge gemacht. Bitte Gott, segne ihn. Mach, dass du das gebrauchst, dass Jonathan und er sich befreunden, dass er dich kennenlernt und all so welche Sachen. Und ich habe wieder meine Verbindung dazu bekommen. Und das ist so wichtig für uns. Naja, wir haben das heute bei Paulus gehört. Schwierige Situationen sind Möglichkeiten, dass in unserem Leben Dank wächst, dass die Gnade Gottes wieder ganz neuen Raum in unserem Leben bekommt. Eine andere Möglichkeit ist für dich, vielleicht kämpfst du mit Undankbarkeit. Und das Problem ist meistens, wenn du undankbar bist, das merkst du meistens nicht. Aber du kannst das vielleicht so sehen, vieles in deinem Leben siehst du als selbstverständlich. Und wenn mal was nicht so läuft, wie du es dir vorstellst, dann fängst du an zu meckern. Und du denkst auch vielleicht, dieses Leben, das du lebst, das ist dein Recht, das hast du dir schließlich so erarbeitet. Aber vielleicht beschäftigst du dich zu viel mit dir und zu wenig mit Gott. Und deswegen, ich möchte dich ermutigen, nicht zu sagen einfach, okay, jetzt danke ich mehr. Ich finde diese Geschichte so gut, die uns zeigt, dieser Samariter ist umgekehrt. Und es ist so wichtig für uns auch als Christen immer wieder zu lernen, wenn wir falsche Wege gehen, dass wir sie Gott auch bekennen, dass wir um Vergebung bitten und dass wir ihn bitten, hey Gott, vergib mir und hilf mir umzukehren. Wisst ihr, Buße ist etwas so Heilsames und Kraftvolles für unser Leben und heutzutage ist das irgendwie etwas sehr Fremdes, weil wir glauben, Gottes Liebe ist irgendwie über alles. Wir brauchen nicht mehr umkehren, wir brauchen keine Buße mehr. Aber ich möchte dich ermutigen, wenn du keine Dankbarkeit in deinem Leben, bring das vor Gott und bekenn das. Und Gott möchte dir helfen, umzukehren. Hey, der dritte Punkt, den ich dir mitgeben möchte, ist, praktiziere ganz bewusst Dankbarkeit im Gebet. Paulus ermutigt uns in Epheser 5, Vers 20, sagt allezeit Gott, dem Vater, Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Da steht nicht, alles kommt von Gott. Aber das Schöne ist, Gott wendet sich in allem, was uns passiert, liebevoll zu. Selbst in den unbedeutendsten Dingen. Und wir müssen lernen, dahin zu gucken. Und wenn wir lernen, zu sehen, wo Gott uns in den unterschiedlichen Dingen zu begegnen, dann lernen wir auch zu beten. Und wisst ihr was? Und wenn wir beten lernen, dann verändert das die Perspektive für unser Leben. Und beten, da fallen uns ein paar Sachen schnell ein. Oh, ihr lieben Ältesten, meine Gemeindeleitung, meine Familie, was auch immer, alles Mögliche. Aber es gehört so viel mehr zu alles dazu. Und ich möchte dich ermutigen, ne, dank weiterhin für die Sachen, wofür du schon immer dankst, aber nimm dir mal Zeit, ganz bewusst Dinge wahrzunehmen, für die du sonst nicht so dankst. Vielleicht für die Geschwister auch in deiner Gemeinde, die du nicht so gut kennst. Vielleicht die du auch extra nicht so gut kennst. Und was sagt uns Paulus in 1. Timotheus? Hey, wir sollen auch für unsere Obrigkeiten danken. Hey, lasst uns bewusst Zeit nehmen, im Gebet Dinge zu sehen, wo Gottes Gnade in unserem Leben wirkt. Und ein letzter interessanter Tipp, den habe ich nicht selber herausgefunden, aber ich fand ihn so gut, ich wollte ihn unbedingt mit euch teilen. Wenn du merkst, du bist jemand, der viel meckert, dann versuch mal die Challenge, in dem Meckern etwas zu finden, wofür du dankbar sein kannst. Ja? Also zum Beispiel, ich muss meine Steuererklärung noch machen und wenn ich die mache, sehe ich so, oh, wie viel Steuern zahle ich eigentlich dem Staat? Dann kann ich Gott danken, hey, dass ich Steuern zahle. Weil das bedeutet, ich habe Arbeit, ich habe ein Einkommen. Hey Gott, danke, dass du versorgst. Hey, wir kamen aus dem Urlaub wieder, wir waren 4 Wochen nicht da und ich bin Allergiker, meine Frau musste so einen Rasen mähen. Oder wenn du Fenster putzen hast und du fängst an zu meckern, hey, du kannst danken, Rasen zu mähen und Fenster zu putzen, weil es bedeutet, dass du ein Zuhause hast. Hey, wenn du dich wieder über die Regierung beschwerst, ja, machen wir natürlich hier nicht, aber falls, ich sag nur falls, dann kannst du Gott dafür danken, dass du in einem Land leben kannst, wo du deine Meinung sagen kannst. Und vergiss natürlich auch nicht, für die zu beten. Hey, wenn du gerade so schön Lobpreis gemacht hast und diese Person hinter dir so schräg gesungen hat, kannst du Gott danken. Hey Gott, danke, dass ich so gut hören kann, oder? Ihr Lieben, ich fand diese Idee so cool, deswegen wollte ich sie mit euch teilen. Es kommt auf die Perspektive an. Und ich sag's noch einmal, es geht nicht darum, dass wir schwere Zeiten nicht schwer auch wahrnehmen dürfen. Es geht nicht darum, schwierige, schlechte Sachen gut zu reden. Aber es geht darum, nicht den Blick für das gnädige Wirken Gottes in unserem Leben zu verlieren, weil wir so viel Gott zu danken haben. Die Band darf gerne nach vorne kommen. Ein dankbares Herz versteht Gnade richtig. Und ihr Lieben, der Samariter, wenn er uns eines zeigt, dann ist nicht das Größte, was er erlebt hat, seine Heilung, sondern dass er in Jesus Christus Gott als den gnädigen Gott erleben durfte, der ihn sieht, sich ihm zuwendet und ihm seine Gnade schenkt. Und die Kunst für unser Leben ist es, hinzuschauen und es hinzubekommen, einen Fokus in unserem Leben darauf zu setzen, aufmerksam zu werden für Gottes Gnade und sein Wirken in unserem Leben. Und eins kann ich dir sagen, unser Leben braucht das so sehr. Und unser Umfeld braucht das so sehr. Aber es ist ein geistlicher Weg. Wir können heute Morgen eine Entscheidung treffen, aber es ist ein geistlicher Weg im Vertrauen, dem wir gehen müssen. Dass Dankbarkeit sich mehr lohnt als zu murren. Dass es wert ist, mir Zeit zu nehmen, mich zu investieren, mich auf Gottes Gnade auszurichten und groß in meinem Leben. Hey, wenn du heute hier bist und du kennst diese Gnade Gottes noch nicht, du kennst diesen gnädigen Gott noch nicht, dann möchte ich dir heute Morgen sagen, aus diesem Samariter möchte Jesus Christus dir begegnen. Er möchte seine Gnade über dein Leben legen. Und es kann damit Gebet zu beten, nämlich Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Und ich möchte dich ermutigen, lass diesen heiligen Moment, so wie der Samariter und auch Petrus sie erlebt haben, nicht verstreichen. Wir haben einen gnädigen Gott und er möchte uns begegnen. Und wir wollen jetzt noch ein Lied singen. Und ich möchte dich ermutigen, hey, treff eine Entscheidung. Sei es ein Schritt, sei es ein erster Schritt. Aber Gottes Wille für dein Leben ist ein dankbares Leben. Und er wird alles dir dafür geben, ein dankbares Leben zu führen. Aber es ist deine Entscheidung. Und es ist die Lebensart, wie wir leben, die Gottes Gnade in unserem Leben groß macht. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass es so ein Schatz ist. Ich danke dir, dass es voller Leben ist. Und ich danke dir, dass es dein Wille für unser Leben ist, dass wir der Samariter sind, nicht die neun anderen. Nicht nur, weil du es einforderst, weil du es verdient hast, sondern weil so ein Leben lebenswert ist, dich zu erkennen und deine Gnade, Herr. Und Herr, anstrengend und herausfordernd manchmal unser Leben ist, voll von Hektik, voll von Problemen, und manchmal verlieren wir die Verbindung zu deiner Gnade, Herr. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen, Herr, der hier gerade struggelt, der so viel Grund in seinem Leben hat zu meckern, was schiefläuft, was nicht gut ist, Herr. Herr, ich bete für eine Begegnung. Ich bete für diese Begegnung des Samariters, Herr. Zu erkennen, Herr, du bist da und deine Gnade steht über ihr Leben, Herr. Ich bete, dass wir Menschen werden, die deine Gnade sehen und deine Gnade groß machen, Herr. Danke, dass du uns dabei helfen möchtest, und dafür segne ich jeden Einzelnen. Amen.